Jamie Bartlett, The Darknet. Unterwegs in den dunklen Kanälen der digitalen Unterwelt. Das Internet ist eine der spannendsten Erfindungen der Menschheit, denn es spiegelt alles wider, was es auch im richtigen Leben gibt. Kein Wunder also, dass auch die Aspekte der Menschheit, die im echten Leben nur hinter verschlossenen Türen stattfinden, hier ihre Entsprechung haben. Im Darknet. Einige der negativen Seiten des Webs kennen wir alle. Zum Beispiel die ausfallenden Hasskommentare, die bestimmte User in sozialen Netzwerken posten und die manchmal in regelrechte Shitstorms ausarten. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges. Der größte Teil eines mit illegalen Machenschaften gespickten Internets bleibt im Verborgenen. Wenn du dich also schon immer mal auf der dunklen Seite umsehen wolltest, ohne dir Viren und Schadprogramme im Dutzend zu holen, hier ist deine Gelegenheit. Blink Nummer 1. Das Internet ermöglicht es, Personen öffentlich und anonym zu bedrohen und zu trollen. Bist du schon einmal auf Facebook von einem Unbekannten völlig überraschend und gemein beleidigt worden? Damit wärst du nicht allein. Je berühmter jemand ist, desto mehr hat er oder sie mit diesem Phänomen zu kämpfen. Besonders beliebte Opfer von Online-Drohungen sind bekannte Menschen, die sich energisch für eine bestimmte Sache einsetzen, wie zum Beispiel die feministische Journalistin Caroline Criado Paris. 2013 kämpfte sie erfolgreich dafür, das Konterfei von Jane Austen auf die 10-Pfund-Note zu drucken. Doch damit waren einige nicht einverstanden. Sie erhielt tausende von beleidigenden und antifeministischen Nachrichten, in denen ihr Prügel, Vergewaltigung und Mord angedroht wurden. Criado Paris musste sich für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Zwei der Männer, die die schlimmsten Kommentare veröffentlicht hatten, wurden verhaftet. Das grausame Spiel, das anonyme Internet-User hier betreiben, ist auch als Trollen bekannt. Der Begriff leitet sich von dem englischen Wort Trolling ab. Es beschreibt, wie ein Angler einen Fisch langsam an einer Leine durchs Wasser zieht. Trolle haben einen merkwürdigen Spaß daran, andere Menschen aus dem Schutz der Anonymität heraus anzugreifen und sie so zu ärgern, dass sie irgendwann reagieren und den hingeworfenen Interaktionsköder schlucken. Die Trolle fühlen sich sicher, doch damit liegen sie zunehmend falsch. 2012 wurden zum Beispiel allein in England und Wales über 1400 von ihnen verurteilt. Trolle greifen aber nicht immer sofort zur ganz großen Keule. Oft verhalten sie sich geradezu subtil, wenn sie online für Ärger sorgen. Jamie Bartlett hat zum Beispiel ein Interview mit dem Troll Zack geführt, der sich unter anderem bei einem konservativen Forum angemeldet hat, nur um dort einen mit Rechtschreibfehlern gespickten Beitrag darüber zu verfassen, wie ungebildet Konservative doch seien. Wer darauf kritisch reagierte, wurde von Zack mit Beleidigungen, Zitaten aus Büchern und Bildern von seinem Penis überflutet. Warum er das getan hat? Weil es ihm Spaß machte. Blink Nummer 2. Das Internet bietet extremen politischen Gruppierungen und einzelnen Terroristen eine Plattform. Stell dir einmal vor, jemand würde am Mittagstisch in der Kantine folgenden Satz sagen: Die Welt ist nur so chaotisch, weil die Schwarzen überall die Macht übernehmen. Ziemlich unvorstellbar, oder? Online kann das aber leider vorkommen. Social Media sind die perfekte, diskrete Plattform für politischen Extremismus und Propaganda. Facebook, Twitter und YouTube sind bei Leuten, deren Ideologie für den Mainstream nicht akzeptabel ist, ziemlich beliebt. Wir sehen auch an den Klickzahlen, dass die politischen Meinungen im Internet extremer sind als im richtigen Leben. So ist zum Beispiel die Webseite der rechtsextremen British National Party beliebter als die Online-Auftritte von Labour und Tories. Auf Twitter sind besonders verschiedene Gruppen von Neonazis aktiv, die du oft daran erkennst, dass ihre Usernamen die Zahlen 88 und 14 erhalten, wobei die 8 für den 8. Buchstaben des Alphabets steht und die 88 für Heil Hitler, während sich die 14 auf die 14 Worte bezieht. Wir müssen die Zukunft unseres Volkes und eine Zukunft für die weißen Kinder sichern. Doch nicht nur für radikale Gruppen, sondern auch für gefährliche Terroristen, die ganz alleine handeln, spielt das Internet eine wichtige Rolle. Anders Breivik zum Beispiel, der 2011 das Massaker auf der norwegischen Ferieninsel Utøya verübte, plante und führte den Anschlag alleine durch. Seine einzigen Kontakte zu anderen Extremisten fanden online statt. Breivik war besessen von Blogs und Artikeln über die Bedrohung der westlichen Kultur durch einen angeblich aufkeimenden kulturellen Marxismus. Im Jahr vor seiner brutalen Tat schrieb er daher ein über 1500 Seiten langes Manifest, in dem er seine Meinung zu diesem Thema darlegte. Wenige Monate später verübte er den Anschlag. Er erschoss 69 Mitglieder der Jugendorganisation der norwegischen Arbeiterpartei. Breivik sitzt heute im Gefängnis, doch sein Manifest ist online noch an vielen Stellen zu finden. Blink Nummer 3. Internetnutzer werden häufig von legalen Pornoseiten zu illegalem Content gelockt. Seit einer Weile kursieren E-Mails, die den Empfänger darauf hinweisen, dass ihr Computer von Interpol beschlagnahmt wird, weil sie damit illegale Pornos angesehen haben. Diese Mails sind nur Spam, aber sie weisen auf ein ernstes Problem hin. Jeder, der sich im Internet legale Pornos ansieht, stolpert dabei, oft auch unbewusst, über Links, die zu illegalen Inhalten führen. Pornoseiten sind sowieso voll von aufdringlichen Werbebannern, blinkenden Anzeigen und Pop-ups. Viele Nutzer klicken darauf, um sich noch expliziteres sexuelles Material anzusehen. Schon mit ein oder zwei Klicks gelangt man dabei in immer dunklere Ecken des Internets und landet dann häufig auf Seiten mit Kinderpornos oder mit Videos von Sex mit Tieren und Vergewaltigungen. Die Lucy Faithful Foundation, die sich gegen sexuelle Gewalt an Kindern engagiert, hat dieses Thema im Jahr 2013 untersucht und fand dabei heraus, dass 9 von 10 Usern unbeabsichtigt auf illegalen Pornoseiten landen. Das ist allerdings für die Polizei schwer herauszufinden. Woher soll sie wissen, ob jemand nur aus Neugier oder Unwissen auf einen bestimmten Link geklickt hat oder doch gezielt auf der Suche nach illegalem Material war? Das Internet kann außerdem illegale sexuelle Neigungen erzeugen oder verstärken. Jamie Bartlett hat dazu einen Mann interviewt, der wegen des Konsums von illegaler Pornografie im Gefängnis sitzt. Er hatte mit normalen Pornos angefangen und stolperte dann über sogenannte Jailbait-Videos mit 15- bis 16-jährigen Mädchen. Irgendwann wurden die Darstellerinnen immer jünger, bis er eindeutig bei Kinderpornografie gelandet war. Professor Richard Wortley vom Crime Science Institute in London ist der Meinung, dass eine Neigung zu Sex mit jungen Mädchen extremer werden kann, wenn jemandem Videos mit Teenagern präsentiert werden. Dabei ist für viele Konsumenten nicht nur das Alter der Darstellerinnen anziehend, sondern sie verspüren auch den Reiz des Verbotenen, der die Sache für sie noch aufregender macht. Blink Nummer 4. Websites zu Selbstverletzungen und Anorexie gehören zu den umstrittensten Online-Communities. Fast jeder von uns kennt jemanden, der schon einmal an einer Depression oder einer Essstörung gelitten hat. Trotzdem wollen die wenigsten Menschen sich Details zu diesen Krankheiten anhören. Mit wem sprechen die Betroffenen also? Mit Leidensgenossen im Internet. Es ist nur logisch, dass sich zu jedem Problem und jeder Erkrankung Selbsthilfe-Communities bilden, in denen sich die Betroffenen austauschen und gegenseitig helfen können. Doch wenn es sich bei dieser Hilfe darum handelt, sich beim Hungern oder bei der Selbstverletzung zu motivieren, wird es tragisch. Das Phänomen begann schon sehr früh in der Geschichte des Internets. 1991 gründete Andrew Beals die Plattform Alt Suicide Holiday, auf der sich Menschen gegenseitig berieten, die sich im Urlaub umbringen wollten. Sie sprachen über die Gründe für ihren geplanten Selbstmord und die besten Methoden. Natürlich sind solche Websites zu Recht umstritten. Allerdings können sie manchen Menschen auch helfen. Ein 30-jähriger Nutzer eines Forums für depressive und suizidale Menschen erklärte Jamie Bartlett zum Beispiel, dass ihm dieses Forum das Leben gerettet habe. Denn es sei der einzige Ort gewesen, an dem er mit Menschen, die ihn wirklich verstanden, über sein Problem sprechen konnte. Seit den späten 90ern gibt es außerdem die sogenannten Pro-Ana-Websites, die Anorexie nicht als Krankheit, sondern als Lebensstil darstellen und ihre Mitglieder dazu motivieren, so viel wie möglich abzunehmen. In einer Studie im Jahr 2012 fand Dr. Emma Bond von der University of Suffolk heraus, dass es bis zu 500 dieser Websites und Blogs gibt, die wiederum zu Tausenden von kleineren Blogs verlinken, die ähnliche Inhalte präsentieren. In einer anderen Studie aus demselben Jahr wurde festgestellt, dass mindestens 10% aller Teenager schon eine solche Seite besucht hatten. Die Effekte sind oft verheerend. Es gibt zahllose Beispiele, wie das der 13-jährigen Amelia, die sich auf einer Pro-Ana-Seite anmeldete. 3 Jahre später war sie so schwach, dass sie kaum mehr laufen konnte und wurde von ihren Eltern gegen ihren Willen in ein Krankenhaus gebracht. Blink Nummer 5. Das Internet ist ein Paradies für Drogendealer, die dort in relativer Sicherheit ihren Geschäften nachgehen. Wenn du das nächste Mal in einer fröhlichen Runde bist, in der jemand einen Joint herumgehen lässt, denk mal darüber nach, wo das Gras eigentlich herkommt. Vielleicht wurde es ganz klassisch von einem Dealer im Park gekauft, aber es kann auch gut sein, dass es einfach online bestellt wurde. Das Internet ist ein perfekter Ort für Drogendealer. Da ihre Geschäfte illegal sind, bewegen sie sich normalerweise auf stark verschlüsselten Seiten, die nur über einen Tor-Server erreichbar sind. Dieser sorgt dafür, dass die Verbindung anonym abläuft. Besonders bekannt war die 2011 gegründete Seite Silk Road, auf der man so gut wie alles kaufen konnte, was illegal ist. Von Drogen über Waffen bis hin zu Kinderpornografie. Diese Website war der erste anonyme Marktplatz, der professionell aufgezogen wurde. Die User konnten dort nach Kategorien filtern und sich die Reviews von anderen Kunden durchlesen, wie auf Amazon. Zusätzlich war die Seite extrem gut gesichert. Alle Nutzer waren anonym, gekauft werden konnte nur mit der digitalen Währung Bitcoin und alle Nachrichten zwischen den Nutzern löschten sich automatisch, sobald sie gelesen worden waren. Natürlich versucht die Polizei, solche Umschlagplätze so schnell wie möglich zu schließen. Trotzdem bleibt das Internet immer noch ein relativ sicherer Ort für Drogendealer. Die Polizei beobachtete Silk Road bis Juli 2013. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits über 150.000 Kunden weltweit. Agenten des FBI haben selbst dort eingekauft und versucht, die Wege der Pakete zurückzuverfolgen, um an die Dealer zu kommen. Am 1. Oktober 2013 verhafteten sie schließlich Ross Ulbricht, einen 29-jährigen US-Amerikaner, der verdächtig viele Bitcoins auf seinem Account hatte. Es folgten weitere Verhaftungen und Silk Road ging vom Netz. Die Festnahmen schienen ein Erfolg zu sein, doch nur einen Monat später war eine neue, verbesserte Version der Seite online. Silk Road 2.0. Bis heute ist nicht geklärt, ob Ross Ulbricht tatsächlich der Urheber der ersten Seite war oder nicht. Polizei, Geheimdienste und Dealer liefern sich also ein Wettrennen, bei dem die Illegalen immer einen kleinen Vorsprung zu haben scheinen. Blink Nummer 6. Webcams haben dazu geführt, dass Amateurpornos erstaunlich beliebt wurden. Ein weiblicher Pornostar ist groß, dünn, hat riesige gemachte Brüste, lange blonde Locken und Schlauchbootlippen. Oder? Nein, das war einmal. Heute könnte auch deine Arbeitskollegin oder dein Nachbar ein Pornostar sein. Denn Webcams haben die Pornoindustrie in ein Schlaraffenland für Zeigefreudige und Konsumenten verwandelt. Bevor es sie gab, brauchte man ein Studio, Kontakte, Schauspieler und Requisiten, um einen Porno zu drehen. Heute reichen schon die Webcam, die es für wenige Euro zu kaufen gibt und idealerweise ein paar blickdichte Vorhänge. Chaturbate ist eine der beliebtesten Amateur-Pornoseiten in Großbritannien. Dort können die User inzwischen über 600 Darstellern wählen, die auf Anfrage hin eine private Show vor ihrer Kamera starten. Wenn die Zuschauer mehr sehen möchten, müssen sie Trinkgelder geben in Form von digitalen Münzen, die sie auf der Seite kaufen können. Die Website behält zwar 60% dieser Trinkgelder ein, doch im Gegenzug bekommen die Darsteller eine starke Marke und einen großen Kundenstamm. Das Überraschende an diesem Trend ist, dass die Darsteller in Amateurpornos aussehen wie ganz normale Menschen. Während die professionellen Darstellerinnen in kommerziell produzierten Pornos mindestens 1,70 Meter groß sein und ziemlich nah an die Traummaße 90, 60, 90 heranreichen müssen, können sich bei den Amateuren alle vor die Kamera stellen, die gerade Lust darauf haben. Doch nicht nur die Darsteller, auch die Handlungen der Amateurpornos sind abwechslungsreicher. Da gibt es zum Beispiel Paare, die ganz normalen Alltagssex haben, nackte Männer, die Gitarre spielen, gelangweilte Frauen, die aus dem Fenster blicken und natürlich zahllose Männer, die masturbieren. Für viele Darsteller ist der Job ziemlich lukrativ. Oft reicht es schon, eine Stunde pro Tag vor der Kamera zu stehen, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Kein Wunder, dass die Branche boomt. Amateurpornos sind heute ein eigener Wirtschaftszweig, der 2013 laut der New York Times schon für 20% des Umsatzes der Pornoindustrie verantwortlich war. Blink Nummer 7. Illegale Geschäfte werden mit digitalen Währungen abgewickelt, vor allem mit Bitcoins. Alle möglichen illegalen Geschäfte werden heute im Internet abgeschlossen. Da sich gewöhnliche Überweisungen leicht zurückverfolgen lassen, sind die Verkäufer und Käufer von verbotenen Waren schon früh auf digitale Währungen umgestiegen, die ihnen den Schutz der Anonymität bieten. Die ersten Versuche dazu gab es schon in den 80er Jahren. 1990 wurde es dann konkret. Das Unternehmen DigiCash führte die Zahlungsmethode eCash ein, bei dem jede Geldeinheit eine ID-Nummer bekam, die dann online übertragen wurde. Das Problem daran war allerdings, dass diese Nummern einfach kopiert werden konnten und die ursprüngliche Summe dadurch an Wert verlor. Der Geschäftsführer David Shaum erstellte deswegen ein zentrales Register, in dem alle Transaktionen aufgelistet wurden, damit es nicht zu illegalen Duplikaten kam. Doch die Tatsache, dass das ganze System damit von einem einzigen zentralen Kontrollorgan abhängig war, machte es zu anfällig. Das Projekt verlief im Sande. 2008 erschien schließlich die erste wirklich funktionierende digitale Währung Bitcoin. Sie wurde von einem Hacker namens Satoshi entworfen, der die Blockchain erfand, um das eCash sicher zu machen. Die Blockchain enthält verschiedene Blöcke aus Zahlen, die jeweils 10 Transaktionsminuten repräsentieren, chronologisch aneinander gekettet werden und so verwoben sind, dass sie im Nachhinein nicht einfach manipuliert werden können. Damit ist die Blockchain ein Register aller Transaktionen, die mit Bitcoin gemacht werden. Sie wird auf den Rechnern von allen Nutzern installiert und ständig aktualisiert. Dadurch testen alle Computer, die an dem System teilnehmen, ständig, ob es irgendwelche Duplikate gibt und machen das System dadurch extrem sicher. Allerdings funktioniert das komplett ohne staatliche Kontrolle oder Aufsicht. Dadurch ermöglicht es Kriminellen, ihre Geschäfte im Internet vollkommen anonym abzuschließen. Das waren unsere Blinks zu Jamie Bartlett's The Darknet. Das Wichtigste, das du aus diesem Buch behalten solltest, ist, dass im Darknet relativ unkontrollierbar viele illegale Machenschaften ablaufen. Angefangen vom Drogendealen über die Verbreitung kinderpornografischer Inhalte bis zur Planung von Terroranschlägen. Im dunklen Teil des Internets scheint alles Entsetzliche möglich. Polizei und Ermittler sind den Verbrechern dort leider immer einen Schritt hinterher. Und nun sind wir sehr gespannt darauf, wie dir unsere Blinks gefallen haben. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit The Darknet als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.